wollen wir heute Abend anfangen mit einigen Versen zu lesen aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße. Dann Vers 40, und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, sagend: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Und aus Apostelgeschichte 17, da haben wir, dass Paulus in Athen ist und auch in Areopag spricht zu den Menschen da, und wie er dann sagt, wie der Mensch gegenüber Gott steht und wie er teil bekommen kann an die Segnungen. Er fängt an in Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Handen gemacht sind, noch wird er von Menschenhanden bedient, als wenn er noch etwas dürfte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf den ganzen Erdbodem zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, door een man den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, in den er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir haben gestern Abend gesehen, wie der Herr Jesus als der Mittler zwischen Gott und Menschen alles getan hat, was notwendig war, dass Menschen wieder mit Gott in Verbindung kamen. Nachdem sie erst door ihre eigene Schuld von ihm getrennt waren und auch von ihm geflüchtet waren und seine Feinde geworden waren. Aber es gibt Bedingungen, die damit verbunden sind. Denn Gott is nicht allein Liebe, er is auch Licht. Und so muss der Weg, worauf Sünder die Strafe verdient haben, Vergebung empfangen und teilhaftig werden an alle Segnungen, die die Liebe Gottes geben wollen, muss auf einen gerechten Weg geschehen. Gott kann niemals etwas tun, was ungerecht ist. Und eins dieser Grundsätze ist dieses, dass der Mensch, dass Gott, wenn er etwas gibt, einen gerechten Grund dafür hat. Das ist ein Gedanke, den wir auch finden in Römer 2, wo gesagt wird, im Anfang vom Kapitel schon, dass Gott derjenige das gibt, was sucht und was wünscht. Er wird in Kapitel 5, Vers 5 gesagt, nach deiner Störigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, aber hast du dir Zorn am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Und so weiter. Und dann von weitem. Herrlichkeit, aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt. Und da kommt ein zweiter Gedanke bei, dass wir gesehen haben, wie Satan derjenige war, der den Menschen verführte in Abfall von Gott. Sodass der Mensch ein Sklave Satans wurde und de Menschen als gegen Gott anführte. Wenn wir das Buch Hiob lesen, dann sehen wir, dass Satan jetzt noch in die Gegenwart Gottes komt. Natuurlijk niet im Haus des Vaters, daar kan kein Geschöpf einkommen. Aber es gibt Teile der erschaffenen Himmel, wo Satan nog komen kan. Und wir sehen das, dass er da versucht, Gott aufzureizen gegenüber Menschen auf Erden. Und wenn wir Zacharia lesen, dann sehen wir auch, dass Satan die Gläubigen anklagt gegen Gott. Und so wird Satan auch in Offenbarung 12 genannt, dass er der Ankläger der Brüder ist, der sie Tag und Nacht anklagt. Also Satan kommt zu Gott und stellt ihm vor, was diejenigen, die sich nach seinem Namen nennen, den Namen Gottes, den Namen des Herrn Jesus, an Böses tun, was ein Widerspruch ist mit dem, was Gott ist. Er kennt Gott. Er war ja wahrscheinlich das höchste Geschöpf, das es jemals gegeben hat. Wenn man Ezekiel 28 liest, wo er gesehen wird in de König von Tyrus, dan wird da gesagt, dass als er erschaffen war, er der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes war. Er war bekleid met Edelsteinen. Und in den Bilden der Schrift sind Edelsteine den Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, die gesehen werden kann. De innerliche Herrlichkeit Gottes kann kein Geschöpf sehen. Aber die äußere Herrlichkeit, die sichtbar ist nach außen hin, die in Gottes Wegen offenbar werden, in seinen Handlungen und Taten, die können Geschöpfe sehen. Und Satan war der Ausdruck dieser Herrlichkeit. Und er, der Gott kennt, weiß also, was er übereinstimmend Gott ist. Denn er selbst ist unter dem Gericht Gottes gekommen. Und er weiß, was er Widerspruch damit ist. Und er kommt zu Gott, um anzuklagen diejenigen, die sich nach Gott nennen und die Gott angenommen hat als seine Kinder, um ihm darzustellen, was sie tun. Und Gott muss einen gerechten Grund haben, warum er doch diese Menschen segnen kann. Und wo aufgrund dessen er einmal, auch wenn sie geoffenbart werden, vor dem Richterstuhl Christi segnen kann. In 2. Korinther 5, Vers 10 steht ja, wir alle müssen geoffenbart werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange, was er in den Leibe getan hat, es sei Böses, es sei Gutes. Also alle, und da ist eins der sehr wenigen Stellen, vielleicht der einzigste, wo unter alle Menschen verstanden werden, nicht allein Gläubige, sondern Ungläubige auch. Dass Gläubige da gesehen werden, ist klar aus den Worten, auch dass jeder empfangen nachdem er in dem Leibe getan, es sei Gutes. Denn Ungläubigen tun nichts Gutes. Wir haben es schon einige Mal gesehen, dass Gottes Wort und im Psalm 14 und in Römer 3 sagt, dass nicht einer der Gutes tut. Der ist keiner, der Gott sucht. Zusammen sind sie abgewichen, zusammen sind sie nützlos geworden. Und schon vorher, vor der Sündflut in 1. Mose 6, sagt Gott von allen Menschen, dass all das Gebilde der Gedanken ihres Herzens nur böse ist den ganzen Tag. Wenn also nur Ungläubige vor dem Richterstuhl Christi geoffenbart wurden, und in dem Charakter von dem großen weißen Thron, die wir auf Maan 20 haben, das Endgericht, das sind es nur Ungläubigen. Da stehen alle Toten. Und in diesem Moment, wenn die Toten stehen werden vor dem Richterstuhl Christi, dann gibt es allein Ungläubige noch in dem Tod. Denn die Gläubigen sind schon auferweckt worden. Erstens, in dem Moment, als Herr Jesus nach dieser Erde kommen wird, um die Gläubigen aufzunehmen, um die Toten in Christi aufzuerwecken, so wie wir in 1. Korinther 15 haben, in 1. Thessalonicher 4, die Toten in Christus werden auferstehen, und wir in die Lebenden werden verwandelt werden, und in Wolken aufgenommen worden, ihm entgegen in die Luft. Und die, die in den ersten Jahren danach noch sterben werden, bis an den Anfang des tausendjährigen Reiches, werden dann auferweckt werden. Offenbarung 20 sagt uns in den ersten Versen, dass sie auferweckt werden und mit Christus leben und herrschen werden, die tausend Jahren. Und dann ist gesagt, das ist die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung ist dann zu Ende, weil im tausendjährigen Reich kein Gläubiger sterben wird. Im tausendjährigen Reich werden nur die sterben, die in öffentlich in Widerspenstig sind gegen den Herrn. Wenn wir Psalm 101 lesen, dann wird das ausdrücklich gesagt, dass nur die in Aufruhr gegen den Herrn kommen getötet werden. Da wird es gesagt, der jeden Morgen will ich vertilgen, alle Gesetzlosen des Landes, um aus der Stadt Jehovas auszurotten, alle die Wrevel tun. Und das geht da über das tausendjährige Reich. Und im letzten Vers von Jesaja, da war auch gesprochen wird über das tausendjährige Reich, wo das genannt wird, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Aber das sieht auf die veränderte Erde, die ist dann gegen den tausendjährigen Reich, wenn der Fluch aufgehoben ist und Recht und Gerechtigkeit auf Erden herrschen wird, weil der Herr Jesus herrschen wird über das Weltall. Und wo, wie in Jesaja steht, die Erde voll sein wird von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser der Boden des Meers bedecken, dann steht da am Ende, und denn gleich wieder neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Jehova, also mit euer Saat, euer Name bestehen. Und dann wird gesagt, und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein allem Fleische. Also im tausendjährigen Reich werden die öffentlich sündigen, öffentlich in Aufruhr sind gegen den Herrn, nächsten Tag gleich mit dem Tod bestraft werden und nicht beerdigt werden. Ihre Leichnamen werden offenbar liegen und auch nicht zur Verwesung übergehen, als ein Abscheu für alle Menschen und eine Warnung, um nicht öffentlich zu sündigen, denn dann werden sie gleich mit dem Tode bestraft werden. Zodat von die kein Gläubige, der in die tausendjährigen Reich öffentlich sündigen wird, denn der Teufel ist ja in den Abgrund gebunden und wird die Menschen nicht verführen, sodass alle Gläubigen dann leben, die gestorben sind, haben auch den neuen Leib empfangen und sie werden nicht mehr sterben, weil sie ein auferstehendes Leib empfangen haben. Und die dann auf Erden leben, werden auch nicht sterben, weil sie nicht sündigen. Aber die Ungläubigen, die dann auf der Erde sind, und viele werden in Heuchelei sich unterwerfen an dem Herrn, die werden am Ende wieder verführt werden durch Satan, weil der Herr dann Satan einen Moment loslässt, um ihm Gelegenheit zu geben, die Menschen zu verführen, sodass es klar wird, der wirklich wiedergeboren ist und sich dann nicht durch Satan verführen lässt und die nicht wiedergeboren war und in Heuchelei sich unterworfen hat, und dann öffentlich sich unter de fahne van Satan stellen wird. Und dann wird Feuer vom Himmel kommen und die alle vertilgen. Sodass in diesem Moment alle Ungläubigen, alle die nicht wiedergeboren sind, die kein Buße getan haben, tot sind. Und alle Gläubigen in Leben sind. Und die Toten stehen vor den großen weißen Thron. Und werden gerichtet nach ihren Werken, nach Offenbarung 20, letzte Teil. Und dann steht er, dass sie geworfen werden in den Feuersee. Das ist der zweite Tod. Sodass wenn in 2. Korinther 5, Vers 10 steht, dass wir alle geoffenbaard werden vor dem Richterstuhl Christi, auch dass ein jeder empfangen, was er in den Leibe getan hat, is hij Gutes oder Böses, dass das alle Gläubigen sind und alle Ungläubigen. Gläubigen werden kein Strafe empfangen vor das Böse, was sie getan haben, weil der Herr Jesus ihre Sünden in seinem Leib getragen hat, wie wir gestern Abend sahen, sodass Gott sie die Sünden schon gerichtet hat, und aber sie werden Lohn empfangen für das Gute, was sie getan haben. Und die Ungläubigen werden nur Lohn empfangen für ihre Bosheit, für ihre böse Taten, weil sie nicht Gutes getan haben. Eben zwischendurch, dass Gottes Wort klar angibt, dass die Guten und Bösen nicht in dezelfde Tag, in dezelfde Moment, für den Richterstuhl Christi offenbart werden. Die Gläubigen vom Alten Testament und auch wir, die auf Erden leben, bis zum Moment, dass der Herr kommt, die werden vor dem Richterstuhl Christi gesetzt worden im Himmel, voordat ze naar deze Erde komt, um das Gericht auszuüben. Wir finden das auch in Offenbarung 19, indem die Ungläubigen erst 1000 Jahre später vor dem Richterstuhl Christi kommen. Die dann den Charakter hat von den großen weißen Thron, dus wie sie in Offenbarung 20 genannt wird. Aber das lasst uns sehen, dass alle Menschen empfangen werden, dass Gott in Gerechtigkeit handelt gegenüber Ungläubigen und gegenüber Gläubigen, und kann nicht anders handeln. Und wir sehen hier, wie auf welche Weise das tut. Wenn wir allein Römer 2 lasen, sollten wir sagen, also ein Mensch wird, kommt im Himmel aufgrund von seinen Werken. Denn wir haben es gelesen, er wird denen, die mit Ausharren in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unverwesentlichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Gott gibt also Leben, ewiges Leben, an denen, die in Ausharren gute Werke getan haben. Es muss also für Menschen, die errettet werden, das in ihrem Leben sein. Wir, die dem Herrn angenommen haben, die Buße getan haben über unsere Sünden und so die Gewissheit bekommen haben, dass unsere Sünden vergeben sind, und etwas verstanden haben von den Gedanken Gottes, wir wissen, dass unsere Herzen ausgegangen sind nach Gott, um Segen zu empfangen. Und dass wir verlangen und von Gott beten, gebetet haben, over uns ewige Segen geben wollen, wollte. Aber wir wissen auch, dass das ursprünglich nicht in unsere Herzen war, sondern dass das nur das Resultat war des Werkes, was Gott der Heilige Geist in uns vollführt hat. Als der natürliche Mensch so ist, wie Gottes Wort sagt, und Gott lügt niemals, all das Gebilde der Gedanken ihres Herzens ist nur böse den ganzen Tag, dann ist da keiner, der, was wir gelesen haben, sucht nach Ehr und Unverderblichkeit. Die suchen nur das Böse. Dann ist da keiner, der verlangt, ewiges Leben zu empfangen. Das kann er, als das sind al nur die, in welke God een nieuwe gezinnung, een nieuw leven gewerkt had. Een leven dat niet alleen uw beuzes doet. Een leven dat niet alleen van God gevlucht is. Een leven dat niet alleen God hasst. Maar een leven dat zu God komt om zu ihm zu flehen. Kein Feind meer om ihn zu empfangen. En God kan ihm dat geven, wenn er dat doet. Kann ihm geben nach der Reichtum seiner Liebe und Gnade. Und da haben wir schon die Bedingungen, die es gibt, für Gott um zu segnen. Wir haben gesehen, wer Gott ist, dass Gott heilig ist, vollkommen abgesondert, getrennt von Bösen. Heiligkeit oder heilig bedeutet nur auf nichts mehr abgesondert. Gott ist heilig, das bedeutet, er hat keine einzige Verbindung mit etwas, was im Widerspruch ist mit ihm. Wenn Menschen heilig sind, dann bedeutet das, dass sie abgesondert sind von allem, was im Widerspruch mit Gott ist, aber abgesondert zu Gott hin, den ihr Schöpfer, zu ihm abgesondert, denn das ist die Absicht, die Gott hatte mit Menschen, als er sie schuf. Und Gott ist heilig, vollkommen heilig, abgesondert von den Bösen. Und wir haben gesehen, der Mensch ist vollkommen böse. Nichts Gutes in ihm. Nicht allein, dass seine Taten böse sind, aber in Epheser 4 wird gesagt, dass er Finsternis ist. Und Gott ist Licht, und in ihm ist ganz keine Finsternis. Sein Leben ist Bosheit. Der Mann in Römer 6 sagt, ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das ist ein Mann, der wiedergeboren ist, der ein neues Leben empfangen hat und dadurch die Wahrheit sieht über sich selbst, was als natürlicher Mensch ist, und er sagt, in mein Fleisch wohnt nichts Gutes. Es ist genau dasselbe, das was er da sieht, was Gott von ihm gesagt hat, in 1. Mose 6, al das Gebilde der Gedanken ihres Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Wenn ein Mensch, unbekehrter Mensch, auch gute Dinge tat, gute und böse Dinge, dann konnte man sagen, da ist etwas Gutes in den Menschen. Und Gott hat den Menschen auch 4000 Jahre die Gelegenheit gegeben, um zu zeigen, dass noch etwas Gutes bei ihm war. Und Gott hatte, wenn ich menschlich sprechen kann, sehr günstige Bedingungen für ihn gestellt. Wenn wir die zweite Gesetzgebung haben, wie wir sie zum Beispiel in Hesekiel 16 finden, dann steht da, dass wenn ein Sünder sich bekehrt und von jetzt an das Gesetz halten sollte, dann würde Gott seine Sünde nicht mehr gedenken. Dann würde er berichten, nach was er jetzt staat, also zijn Vergangenheit vorbei sehen. Etwas, wie wir in 2. Korinther 5 lesen. Gott war in Christo, die Welt mit sich verzeunend, ihre Sünden ihnen nicht zurechnend. Da sieht es auf das Kommen des Herrn Jesus auf Erden. Nachdem der Mensch 4000 Jahre gesündigt hat und das Gericht Gottes herausgefordert hat, kam Gott, der Schöpfer, auf Erden als Mensch, nicht in Gericht. Er kam auf Erden so, dass es ganz klar war, dass er nicht kam, um zu richten. Er wurde geboren als ein kleines Kindlein. Und wer kann Angst haben vor ein kleines Kindlein? Aber ein kleines Kindlein kann noch nicht richten. Es ist abhängig von der Sorge seiner Mutter. So kam der Schöpfer aller Dinge auf Erden. Er wurde Mensch und wurde geboren aus einer Frau, anvertraut an die Sorge von einer Frau, die voor hem zorgde. Een klaar bewijs dat er de Schöpfer in de midden der mensen kan, niet om te richten, sondern om Gnade te bewijzen. Om sie, wenn sie ihm annehmen wollten, ihre Sünden zu vergeben und alles zu geben, was in seinem Herzen war, zu geben. Und wir wissen das Resultat. Dan stelde sich heraus, wie boos der Mensch war. Sie wussten, dass er der Sohn Gottes, Gott der Sohn war. Er hat Toten auferweckt. Und wer kann Toten auferwecken dan nur Gott selbst? Er allein Gott kann Leben geben. Und sie konnten es nicht leugnen. Aber anstatt, dass sie dadurch zu Gott kamen, dadurch den Herrn anerkannten, als er Lazarus auferweckt hat, überlegten sie zusammen, um der Zeuge von seiner toten Auferweckung zu töten. Sie wollten Lazarus aus Neue töten, dass kein Zeuge mehr da war, dass er toten Leben gegeben hat, der Beweis, dass er Gott war. Sie brachten ihn nach dem Kreuze und sehe, geh zurück, woher du gekommen bist. Da war der vollkommene Bosheit der Menschen geoffenbart, dass es nichts Gutes in ihm war, nur Feindschaft, nur Hass gegen Gott, nur die Lust, um Böses zu tun. Aber wie gesagt, Gott, der alles getan hat, und der zelf die größte Sünde der Menschen, die Verwerfung und Kreuzigung des Herrn Jesus, als Anlass nahm zu der Offenbarung seiner ganzen Liebe und Gnade, und er die größte Sünde der Menschen machte, die Quelle von allen Segnungen für dieselben bösen Menschen, er kann nur in Gerechtigkeit handeln. Und er kann auch nur auf eine moralische Weise Menschen zu sich bringen. Und das sehen wir hier in Gottes Wort. Daarom muss er fordern, dass der Mensch Gnade bittet. Dan muss er fordern, dass der Mensch anerkennt, dass er schuldig ist. Und seine Schuld für Gott bekennt. Und dann kann er ihm vergeben, weil er seinen Sohn gesandt hat, die das Gericht getragen hat von allen, wovon er als Gott wusste, die ihm annehmen sollten. Und dann aufgrund davon die Strafe von ihm abnehmen wollte. Und das sehen wir hier, das Resultat. Gott musste moralisch den Sieg erringen über Satan und konnte das nicht allein durch Macht. Das war ein Widerspruch mit dem, was er selbst war, der nur aufgrund von Gerechtigkeit handeln kann. Das war auch im Hinblick auf den Menschen, der eine andere Natur haben musste, um in die Gegenwart Gottes sein zu können und dort zu genießen. Das war auch im Hinblick auf Satan. Satan sollte nicht sagen können, ja, wenn ich Gott wäre, dann wäre das ganz einfach. Wenn ich allmächtig wäre, dann könnte ich das auch. Dann könnte ich die Menschen wohl dahin bringen, dass sie glaubten, das ist ein ungleicher Kampf. Gott musste auch auf moralische Weise Satan besiegen. Er hat es getan. Satan, der in Aufruhr gegen Gott war, der von ihm abgefallen war und die doch nach Hiob in die Gegenwart Gottes kam, nicht außerhalb der Schöpfung im Haus des Vaters, da ist kein Geschöpf gewesen. Aber da, wo Gott auf seinen Thron saß, seinen Regierungsthron über diese Erde, die ein Gerichtsthron ist für alles, was nicht richtig ist, und für uns ein Gnadenthron geworden ist, weil das Blut drauf gesprengt ist, da kann Satan zu ihm kommen noch. Aber dann sehen wir, dass das Kommen des Herrn Jesus auf dieser Erde Oh, das Werk, das er am Kreuze vollbracht hat, die ganze Sache offenbar machte. Ich habe schon gesagt, in diesen Tagen, dass der Herr Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist, so wie auch das Wort Gottes. Das heißt, als er auf Erden kam, wurde die Wirklichkeit von allen Dingen geoffenbaard. Da wurde geoffenbaard, wer Gott war, dass er nicht war, so wie Satan gesagt hatte, ein Lügner, einer, der nicht gerecht war, einer, der den Menschen nicht liebte. Da wurde geoffenbaard, wer Gott war, dass er Liebe war, auch Licht und auch Liebe. En als höchste haben wir gestern gesehen, als der Herr auf dem Kreuz starb, Gott bestätigt seine Liebe hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Aber da wurde auch geoffenbaard, was der Mensch war. In Johannes 1, Vers 5 steht, dass als der Herr auf Erden kam, er war das Licht und er warf Licht auf jeden Menschen, zodat jeder Mensch gesehen wurde, was er in zichzelf war. Und es war böse. Und über alles wurde das im Kreuz gesehen, wie böse der Mensch war. Sie kreuzigten ihren Schöpfer. Aber das nicht allein, jetzt wurde auch klar, wer Satan zichzelf war. Satan führte daar die ganze Menschheit gegen den Herrn Jesus an. Er wusste, wer der Herr Jesus war. Er wusste, dass er der Schöpfer war. Wir lesen in den Evangelien, dass seine Dämonen sagen zu dem Herrn, bist du gekommen vor der Zeit, uns zu peinigen? Sie wissen, was ihr Gericht erwartet. Und sie sagen zu ihm, sie beten ihm, dass er sie jetzt noch nicht in den Abgrund werfen würde. Das wird er tun nach offenbaar 20, wenn er auf diese Erde kommt, um das tausendjährige Reich zu errichten. Sie wussten, wer er war. Sie sagen auch, du bist der Heilige Gottes. Sie sagen, dass er der Sohn Gottes ist, die Dämonen, die Engel von Satan. Und doch kam Satan jetzt verblindet in seinen Hass. Und er führt die ganze Welt, führt er an gegen den Herrn, den Schöpfer. Bringt sie dazu, ihn, wenn es möglich ist, zu ermorden. Jetzt stand fest, wer Satan war. Jetzt hatte sie öffentlich, nicht allein maar, indem er den Gehorsam an Gott weigerte, nicht allein, dass er die Geschöpfe Gottes verführte, aber sich erhoben in öffentlichen Kampf tegen den Schöpfer selbst. Er gegenüber den Schöpfer, der Sohn Gottes. Daarom sagt Johannes 16, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Der Satan in Johannes 12 sagt der Herr, ich sah den Satan als ein Blitz aus dem Himmel fallen. Das war die Ankündigung, dass er jetzt aus dem Himmel geworfen werden sollte. So wie wir in Offenbarung 12 lesen, dass es geschehen wird. Einige Jahre nach der Entrückung der Versammlung, 3,5 Jahre vor der Herr kommt, um das Gericht auszuüben, die 1000-jährige Reich zu errichten. Dann wird Satan aus dem Himmel geworfen, sodass der Himmel voor ihn geschlossen is. Und 3,5 Jahre lang später wird er gebunden in den Abgrund. Und am Ende des 1000-jährigen Reiches wird er geworfen in de Feuersee, voor ewig, um ewig da zu sein. Satan hat jetzt seine ganze Bosheit geoffenbaard. Und darum kommt das Gericht. En wie ik sagte, Gott muss moralisch, muss er den Sieg erringen over Satan. Satan würde sagen, ja, wenn ich allmächtig wäre, könnte das auch. Und Gott muss auf eine moralische Weise, nicht allein durch Macht. Door macht hat er Satan ja auch in 1. Mose 1 blijft in de hulle werven kunnen. Aber auf eine moralische Weise den Sieg ringen über Satan. Und das ist der Weg, wie wir hier sehen, dass Gott nicht door Macht, ja door Macht, door geistliche Macht, door das Werk des Heiligen Geistes, die göttliche Kraft, daardoor Menschen, Sklaven Satans, dazu brachte, Satan den Dienst aufzusagen, zu Gott zurückzukehren, ihm zu dienen, in einer Welt, wo Satan Fürst und Gott ist. wo Satans Macht vollkommen geoffenbart wird. Und dadurch seid ihr zu wählen von dem, der nach der Welt durch Satan besiegt ist, den Satan an den Kreuz gebracht hat, die man die Welt nur ein Grab und ein Kreuz geben wollte, um doch dafür ihm zu dienen und als Herr anzuerkennen und seine Knien vor ihm zu beugen und von ihm zu fragen um Segen, wie der Schacher am Kreuz tat und sagte zu dem, der da neben ihm hing und Menschen gesprochen, wer innerhalb weniger Stunden sterben würde. Und er ist so gestorben. Er sagt zum Herr, gedenk meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Er bat ihm um Segen. Und das sehen wir hier. Diese Bitte beantwortet Gott immer. Aber auf diese Weise allein kann Gott in der Gerechtigkeit ein Sünde teil werden lassen an alle seine Segnungen. Und so sehen wir hier in Apostelgeschichte 17, haben wir es gesehen. Gott, die Zeiten der Unwissenheit vorbei gesehen haben, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalbe Buße tun sollen. Es gab eine Zeit, dass die Menschen Gott nicht kannten. Ja, das war Schuld. Adam hat Gott gekannt. Und wenn seine Nachkommen Gott nicht kannten, ist das Schuld. Noah hat Gott gekannt und seine drei Söhne hatten Gott gekannt. Sie hatten gesehen auch, welches Gericht Gott bringt über eine Welt, die von ihm abgefallen ist. Wenn sie ihre Nachkommen Gott nicht kannten, war das Schuld, denn sie hatten diese Erkenntnis gehabt. Und dabei noch die Schöpfung, wovon wir diese Woche auch sprachen, wie Psalm 19 sagt, die Himmel erzählen seine Ehr und die Ausdehnung verkündet seine Handewerk und so weiter, wie auch Römer 1 sagt. Aber doch waren sie unwissend über Gott, weil diese Kenntnis verloren gegangen waren. Durch Schuld, es ist wahr, aber doch verloren gegangen. Und wenn das auch so war, und wenn die Menschen anstatt von Gott zu dienen, die Götter gedient hatten, die Dämonen, die Engel Satans verborgen waren, sodass in Wirklichkeit das ein Dienst von Satan war, im 5. Mose wird es ausdrücklich gesagt, Gott hat das vorbeigesehen und hat sie gesegnet. Er hat sie Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, was sie brauchten für ihr Leben auf Erden. Aber jetzt war das volle Licht gekommen. Gott selbst war auf Erden gekommen. Er, de Schöpfer, war Mensch geworden. Und wie gesagt, er war die Wahrheit, sodass alle Dingen jetzt in ihrem wirklichen Licht kamen, zodat jeder sehen konnte, was Wahrheit und was Lüge war. Die Zeiten der Unwissenheit waren jetzt vorbei. Wenn jetzt ein Mensch Unwissenheit ist, ist er doppelte Schuld. Das volle Licht hat geschienen und es scheint jetzt noch. Und er kann es wissen, nur wenn er seine Augen schließt. Nur wenn er sagt, ich will es nicht sehen, ist er unwissend. Aber braucht nicht unwissend zu sein. Daarom haben wir hier, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen. Und weil Gott gnädig ist, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen, so wie wir gestern sahen, 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4, dann gibt er dabei einen Grund an, wodurch die Menschen bewogen würden, um das doch zu tun und zu sehen, dass es nur Gnade war, wenn Gott gebietet. Gott hat das Recht zu gebieten. Al had de Schöpfer kein Recht, um seine Geschöpfe zu gebieten. Haben wir nicht gesehen in Kolosser 1, Vers 16, dass der Schöpfer, der Herr Jesus, alles für sich selbst erschaffen hat, als um ihm zu dienen. Und dass alles, was ein Mensch tut, worin er keine Rechnung trägt, mit die Rechte seines Schöpfers, als so gesetzlos handelt, dass das Sünde ist. Aber Gott ist gut
Und er sagte, warum, wenn er gebiete dabei, was gut, warum er das tut in seine Gnade? Weil er einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckte aus dem Tod. Er sagt, ich muss richten. Und als Schöpfer muss jedes Schöpf gerichtet werden. Und ich muss richten an die Werke, die sie getan haben. Wie wir in Offenbarung 20 sehen. Die Bücher werden geöffnet da. Und die Menschen wurden gerichtet, nachdem in die Bücher geschrieben steht. Der Buchführung von Gott, der nichts vergisst, der alles aufgeschrieben hat, sodass kein Mensch leugnen kann, was darin steht, dass er das getan hat. Von der erste Tag seines Lebens auf Erden bis der letzte Tag. Alle seine Gedanken stehen darin, alle seine Worte stehen darin, alle seine Taten stehen darin. Und wir haben es gesehen, alles ist Sünde, all das Gedichtsel der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Diese Liste von Millionen und Milliarden Sünden, die jeden Mensch tut, die werden dann dargestellt. Gott ist gerecht, er muss sein Geschöpf richten. Und darum warnt er, es kommt ein Tag und ich... ich muss es jetzt auch sagen, wenn hier noch einer ist oder mehrere, die noch keine Vergebung von Sünden haben, der Tag kommt, waarop jeder Mens vor dem Richterstuhl Christi geoffenbaart wird und gerichtet wird nach seinen Werken und empfangen, nachdem er in den Leibe getan hat, es sei Gutes oder Böses, und für ihn ist es nur Böses, solange er nicht ein neues Leben hat, das auch Gutes tut. Und darum warnt Gott die Menschen und gebietet sie, um Buße zu tun. Hier in Apostelgeschichte 2 hat der Apostel zu den Juden gesprochen. Die Juden, die den Herrn Jesus nach dem Kreuz gebracht hatten, die der Sohn Gottes, Gott selbst, verworfen hatten. Und er hat gesagt, den ihr nach dem Kreuz gebracht habt, den ihr verworfen habt, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Ja, er war Herr, er war Gott von dem Himmel selbst. Aber Gott had den Menschen, Christus Jesus, den sie in het Kreuz gebracht hatten, er war Gott geoffenbaard in Fleisch, aber wirklich Mensch, so wie wir gestern sahen in 1. Timotheus 2, Vers 5. Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Und dieser Mensch, der durch die Welt verworfen wurde, aber auf den Kreuzen Gott so verherrlicht hat, die Menschen nur ein Grab an den Kreuz gräben wollten, den hat Gott auferweckt aus den Toten und ihm an seine Rechte gesetzt und alles unter seine Füße gesetzt. Epheser 1 sagt es uns in Vers 21 und 22, Gott hat alles unter seine Füße gelegd, die ganze Welt, alle Menschen, nicht allein die Engel, alles. Ja, in Philipper 2 steht, dass Gott ihm einen Namen gegeben hat, über alle Namen, zodat in de Namen van Jesus jede Knie zich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Gott hat ihn zum Herrn von Christus gemacht. Und er stelt diese Menschen, die wenige Wochen davor gerufen haben, Kreuzigen, Kreuzigen, und ihn nach dem Kreuz gebracht haben, er stellt vor, Gott hat ihn, diesen Mann, zum Herrn Christus gemacht. Und was ist das Resultat? Wir haben es gelesen, als sie aber dies, das ganze Haus Israel, wissen und zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drangen sie ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach in tut Buße, und in jeder von euch werde getauft, auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße. Sie hatten das Gericht verdient. De größte Sünde, die es geben konnte, hatten sie begangen, der Schöpfer selbst nach dem Kreuz zu bringen. Und Petrus sagt zu ihm, tue Buße. Und dann wird der Segen kommen. Sie fragten, was sollen wir tun? Sie fühlten, dass sie das Gericht verdient hatten. Und nun sie das sahen, durch das Wort, das Petrus verkündigte, und der Heilige Geist mit Kraft auf ihrem Gewissen band, dann kam die Frage, was sollen wir tun? Genau dasselbe, was das Resultat sein würde, von was wir Apostelgeschichte 17 sahen, dass Gott sagt, ihr müsst Buße tun, denn es kommt ein Tag, waarop das Erdreich richten wird, in Recht und Gerechtigkeit, durch einen Mann, die es dazu verordnet hat. Und wer war das, der als Beweis davon aus dem Tod auferweckt hat? Derselbe hier, zowel, dass ihn zowel zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen König, den ihr gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus, das ist der Gesalbte. Er spricht zu Juden. Christus ist das griechische Wort für den Messias, der König der Juden. Er hat ihn zum Herrn und zum König gemacht. Zum König von Israel. Zum Herrn von allen Menschen auf Erden. Nicht allein Menschen, alle Engel selbst. Von allen Erschaffenen. Er, der als Schöpfer schon Recht hat auf ihren Dienst von allen Erschaffenen. Aber jetzt als Mensch auch das Recht hatte, weil Gott ihm diesen Platz gegeben hat. Aufgrund dieses wunderbare Werk, das er am Kreuz verbracht hat, tue Buße und so weiter. Als Resultat, da der Befehl von Gott in Apostel 17, hier der Rat von Petrus, als sie fragten, was müssen wir tun? Dann kommt die Frage, was ist Buße tun? Wir lesen in die Bibel, en ik neem jetzt de Elberfelder, verschiedene Malen über Buße tun, gut 50 Malen. Und wir verlesen auf anderen Stellen über Bekehren. Wir sprechen oft über Bekehrung. Und das ist auch die Übersetzung von einem Wort, aber nicht von dasselbe Wort. Und doch ist es dieselbe Bedeutung, mit einer kleinen Differenz Bedeutung, in der Bedeutung. Im Neuen Testament haben wir eigentlich drei Gruppenworten, die in Verbindung mit dieser Sache stehen. Und die verschiedene Seiten beleuchten, was ein Mensch tun muss, um zu Gott zu kommen, dass Gott ihm vergeben kann. Das eine ist dieses, wir wissen aus 1. Mose 3, dass Gott, der Mensch von Gott geflüchtet war. Dass er Gott seinen Rücken zugedreht hat und von Gott abgegangen ist. Ein Kapitel weiter lesen wir von Kain, dass er Gott den Rücken zudrehte und nach dem Osten ging. Und wir lesen dann auch in der Stiftshütte, dass die Tür der Stiftshütte nach der Ostseite ging, wo der Mensch hingeflüchtet war. Die Tür, um zurück zu Gott zu kommen, war nach der Ostseite. De mens had God den Rücken zugedreht und war von Gott geflüchtet. Das ist das Erste, dass dieser Mensch zu Gott zurückkommen muss. Er muss zurückkommen zu ihm, der sein Schöpfer ist, der sein Gott ist, den er geweigert hat zu dienen. Er muss sich umdrehen, zu ihm zu kommen. Das ist ein Wort, worin daar de Nachdruck gelegd wordt. Es ist nicht die ganze Bedeutung von den Worten, die wir haben, das griechische Wort, das wir haben. Und das Wort, was in der Elberfelder immer praktisch immer, kann ich sagen, durch Bekehren übersetzt ist. Ja, aber der große Gedanke ist diese, zurückkehren zu Gott, sich umdrehen und nicht mehr von Gott ab, maar nach die Seite von Gott hingehen. Aber es gibt ein zweites Wort, was überall in de Elbevelden door Buße übersetzt ist, was auch das in sich hat, umkehren zu Gott, aber wo auch nicht in Nachdruck gelegd wird, das ist dieses, dass der Mensch sein Weg richtet und Reue hat über seine Sünden und über seinen Zustand. Nicht allein Reue hat über ein Tat, es gibt ein drittes Wort, was angibt, dass man ein Mensch Reue haben kann über ein Tat. Wir sehen das zum Beispiel bei Judas. In Matthäus 27 wird das Wort gebraucht. Und reut ihm seinem Tat. So ist es meist übersetzt in de Elberfelder. Das Wort komt nog 5-mal voor. Aber es ist Reue über ein Tat. Und nicht das bedeutet nicht, dass er Reue vor Gott hat. und sie zu nach Gott zurückgeht. Judas hatte Reue über sein Tat, dass er nicht an Jesus verraten hat. Aber ging nicht nach Gott damit. Verhing sich Selbstmord. Und er ist das Ewiggericht war sein Teil. Das hilft nicht. Oh, es gibt nicht viele Menschen, die niemals Reue gehabt haben über etwas, was sie getan haben. Aber wäre es nur Reue, dass sie so eine Dummheit begangen hatten. Und es gibt nicht viele Menschen, die noch niemals gesagt haben, ja, es tut mir leid, dass ich das getan habe, das war nicht richtig. Aber das ist nichts, was Gottes Wort versteht, um die Buße zu tun. In 2. Korinther 7, da haben wir eine klare Unterscheidung, was der Heilige Geist uns da sagt über das Wort. Dass er denn, wenn ich euch betrübt habe durch den Brief, so reut es mich nicht mehr. Das ist das Wort von reuen. Wenn es mich auch gereut hat, denn ich sehe, dass jener Brief, wenn auch nur für eine Zeit, euch betrübt hat. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid Gott gemäß betrübt worden, auch dass ihr nichts von uns schaden litt. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es geht nicht darum, dass ein Mensch Reue hat über etwas, was er getan hat. Aber dass er Reue hat, dass er gegen den Gott gesündigt hat, gegen seinen Schöpfer. Es bedeutet, dass er zu Gott geht und für ihn zichzelf verurteilt. Hauptsächlich eigentlich, dass er nicht seine Tat verurteilt, aber zichzelf verurteilt. Wie David in Psalm 51 tat. David sagt, ich habe gesündigt, aber sagt Gott gegen dich, dich allein habe ich gesündigt und getan, was nicht recht war. Und er geht noch tiefer terug. Er sagt, in ungerechtige Sünde, in Ungerechtigkeit hat meine Mutter mich empfangen. Das heißt, ich habe eine sündige Natur, ich bin ein Sünder. Und was ich da, was Sünde gegen dich, das ist der Weg. Das ist, wie wir hier sehen, was der Apostel hier schreibt über Buße. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das ist de enige Weise, waarop een mens zu Gott kommen kann. Das ist, was wir sehen, das Apostelgeschichte 17, was Gott jedem Menschen gebiet, Buße zu tun. Das heißt also, zichzelf zu urteilen, nicht nur seine Tat, die er getan hat. Es ist wahr, eine Tat, die ein Mensch begeht, und wovon er sieht, dass sie falsch war, kann der Anlass sein, dass er zu Gott kommt. Ich weiß eine Geschichte, die vor 40 Jahren vielleicht in Holland stattgefunden hat, da man einem Mann das Evangelium verkündigte und ihm sagte, dass er ein verloren Sünder war, der zu allem Bösen fähig war. Und er sagte, das leuchtet er vollkommen. Er würde nie so weit kommen, dass zum Beispiel einer ermorden konnte. Das war unmöglich. Und dezelfde Nacht had Nachtschicht, moest arbeiten. Und da war ein Mann, der ihm plagte und ihm hindert auf schreckliche Weise. Und er wurde so wütend, dass er einen eisernen Stapel um drauf haute. Wenn Gott es nicht verhindert hatte, hätte er diesen Mann totgeschlagen. Dann wurden seine Augen geöffnet. Und dann sah er, dass der Evangelist, die mit ihm gesprochen war, gesagt hat, dass er zu anfähig war. Und er hat bereut diese Tat, aber das nicht allein. Er sah dann, was sein Zustand war, und ging zu Gott, um zichzelf anzuklagen, zu sagen, ja, ich bin ein Sünder, mein Herz ist böse, und ich bin zu allem fähig, wenn du mich nicht bewahrst. Und so tat er Buße, und empfing die Resultate davon, die Gott gibt an jeder, der Buße tut. Das ist also, was Gottes Wort uns sagt über Buße. Es ist zichzelf verurteilen, nicht nur seine Tat, maar zichzelf verurteilen. Und das aussprechen zu Gott. Aber es ist klar, einer, der das tut, hat sich zu Gott gewendet. De Sünder, der von Gott abgewichen ist, so wie Kain tat und wie jeder Ungläubige getan hat, Kann ich zu Gott sagen, ich bin ein Sünder und sich selbst richten, wenn er sich nicht erst umgewandt hat zu Gott? Dan zeggen dat in deze woord, met de naaier, dezelfde gedanken ligt, wie we in dat andere woord hebben. Maar hier werd de nachtdruk al het ene gelegd, wie in dat andere woord de andere nachtdruk gelegd werd. Dat ene werd de nachtdruk gelegd op zichzelf gericht, zichzelf veroordelen. Een ander woord werd de nachtdruk gelegd op zich omkeren zu God, om zu ihm zu gehen. Om daar zichzelf te richten, daar uit te spreken wie God is. We hebben twee malen in Gods woord, deze twee woorden samen in één woord. Apostelgeschiedenis 3 in vers 19, zo doet nun buße und bekeret euch. Dat zou je zonden uitgeteeld werden, damit zeiten der kwikken komen van aangezicht des Herrn. Daar hebben we twee woorden. Dat eerste is abuse, zelfgericht. Bekennen voor God dat men een zonder is. Maar dan bij onbekeerd euch, keert euch om. Je zijt bezeer met je rukken naar God. Keert euch om, en geet naar hem, kom bij hem, om daar dat te bekennen. Beide al zo, dezelfde gedanken, waarbij aan dat ene woord de nachtdoek gelegd werd, al was innerlijk bij ons voorkeer moest. We zien dat we verloren zonder zien, en dat we God bekennen. Want zelfverständlich niet nur met woorden, zelfverständlich God, die alle dingen wijst, wie we deze woche zagen, zagen in Psalm 139, du hast mist erkannt und erforscht. Er ziet was waarheid is bij ons, und was keine waarheid is. In waarheid wirklich das gewirkt, dat man zelf ziet, dat man een verlorene zonder is. Und dan zich umdreht zu Gott, und zu ihm zu sagen, ich bin een verlorene zonder. Zo wie de verlorene zoon in Lukas 15. Der, es ist ein Bild von Juden, die mit Gott in Verbindung standen. Die sagt, der Vater, gib mir das Teil, das mir zukommt, und er wendte seinen Weg vom Vater ab. Er drehte den Rücken nach seinem Vater und ging weit fort. Und als er dann da in den Zustand da kam, dass er zum Bewusstsein kam, wie töricht er gehandelt hat und was sein Zustand jetzt war, dan zegt er, ik wil opstehen en zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und er stand auf und ging nach seinem Vater. Er musste erst aufstehen, nach seinem Vater zu gehen. Und dann konnte er gegen seinen Vater sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Dann konnte er sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Die beide dingen gingen samen. En om dat ganz klaar te maken, dat deze beide dingen samen gingen, daarom gebracht Gottes Wort twee woorden, die we gezegd in de Elberfelder af, op twee verschillende wijzen bezet zien. En dat is richtig, wel eens verschillende woorden in Griech gezien, boeze doen en omkeren. Zo wie ook in 1 Thessalonicher 1, vers 9 staat, van die Thessalonicher. Sie hatten sich von den Göttern bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Von den Göttern abgewandt nach Gott hin, um ihm zu dienen. Dasselbe, was wir hier haben. Nur werden die beiden Begriffe hier zusammengebracht. Und wir haben noch eine Stelle in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 26 haben wir das, wo wir wieder diese beiden Ausdrücke zusammen haben, und ich will sie wieder eben lesen, sodass wir die Bedeutung klar sehen. Da sagt der Apostel zu der König Agrippa, darum, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht? Er hat da erzählt, wie er zu Bekehren gekommen ist, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst, und Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und die Nation Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Früchte wirken, vollbrachten. Daar hebben we die beide zijden. Maar ook was het resultaat is. Ja, dat de mens een zonder is, is niet genoeg. Want het is überhaupt niet genoeg dat ze met zijn intellect wijst dat ze een zonder is. Glauben wir ruhig, Satan zweifelt kein Moment daran, dass er in Aufruhr gegen Gott ist. Satan zweifelt keine Sekunde, dass er Gott verlassen hat und seinen Platz als Geschöpf verlassen hat, als er gesündigt hat gegen Gott. Satan zweifelt kein Moment, dass es einen Gott gibt. Und er zweifelt kein Moment, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes ist, der Schöpfer Himmels und Erden. Und wie ich sage, er weiß, dass der Tag kommt, wohin der Herr das Gericht über ihm ausüben wird und ihm in Feuersee werfen. Ich habe soeben angeführt, was seine Dämonen sagten, als er der Herr sie austrieb. Bist du gekommen, um vor der Zeit um uns zu peinigen? Und auf eine andere Stelle, sie baten ihm, dass er sie nicht gebieten sollte, in den Abgrund hinabzufahren. Sie wissen es alles. Und doch wird er nicht bekehrt. Doch gibt es keine Gnade für ihn. Er tut nicht Buße, wenn er auch das weiß. Er kehrt sich nicht um zu Gott, selbst wenn er wie hier bei Hiob zu Gott kommt. Aber nicht, um sich zu bekehren, seine Schuld zu bekennen. Das ist die Sache. Oh, es gibt hunderten Menschen auf dieser Erde. Ich habe noch nie einen getroffen, die ich fragte, ob er niemals etwas Falsches getan hat, niemals gesündigt hatte, die den Mut hatte zu sagen, nein, ich habe noch nie gesündigt. Wenn einer das sagen würde, würde jeder ihm auslachen und sagen, du bist ein Lügner. Jeder will erkennen, dass er wohl mal etwas Böses getan hat. Aber das ist keine Bekehrung. Ich weiß noch gut, vor etwa 15 Jahren vielleicht, dass ein Brief bekam von einer Schwester, der mich bat, eine Familie in Winschoten aufzusuchen. Sie hatte diese Frau kennengelernt und hatte den Eindruck, dass sie empfänglich war vom Evangelium und ob ich sie mal besuchen wollte. Und ich ging dahin und sie und ihr Mann waren zusammen im Zimmer. Und ich fing mit sie an zu reden und ich fragte, ob sie Gottes Wort kannten. Ja, sie kannten Gottes Wort. Ich fragte, ob sie bewusst waren, dass sie Sünder waren. Ja, sie wussten, dass sie Sünder waren. Ich fragte, ob sie glaubten, dass ein Gott gäbe. Ja, das glauben sie. Dass der Herr Jesus für Sünder gesund, das glauben sie. Und ich war so unvorsichtig, um zu sagen, lass uns niederknien und beten. Und wir knieten nieder und beide sagten, sprachen ein Gebet und bekannten vor Gott, dass sie Sünder waren. Aber sie bekannten es so, als ob sie sagen, ja, es ist schönes Wetter heute, oder es regnet heute. Man könnte an ihre Stimmen hören, dass sie es nicht wirklich wussten, dass ihr Gewissen nie im Lichte Gottes gewesen waren. Dass sie nicht sahen, dass sie verloren waren. Ihr Verstand sagte das, denn er leuchtete nicht, dass sie böse Dinge getan hatten. Aber ihr Gewissen war niemals im Lichte Gottes gewesen. Und als wir aufstanden, wusste ich, dass sie nicht Buße getan hatten. Wusste ich, dass sie nicht bekehrt waren. Man könnte das hören an den Stimmen. Ich war vor einmal in Amerika, von Chicago nach Florida. Und ich war ein Stück weg, da stand ein alter Indianer an der Seite der Straße und bat um ein Stück mitzufahren. Und nachdem wir eben gefahren hatten, sagte ich, kennen Sie den Herrn Jesus? Und er sagte, vor 25 Jahren habe ich ihn angenommen als meinen Heiland. Und ich hörte an seine Stimme, dass es wahr ist. Wenn einer über den Jesus spricht, dann kann man an seine Stimme hören, ob er ihn wirklich kennt of nicht. Und ich sage, dann sind wir Brüder, denn er ist mein Heiland auch. Und wir haben also denselben Heiland. Eben beide moest er heraus. Und wieder ein weiter stand ein Soldat an der Seite der Straße und fragt auch mitzufahren. Und nach einiger Zeit stellte ihm dieselbe Frage, sagte, kennen Sie den Herrn Jesus? Und er sagte, ja. Und ich drehte mich um und toen feinlich sah, ich glaube kein Wort von was Sie sagen. Sie kennen den Herrn Jesus überhaupt nicht. Want dan hätten Sie es so nicht mit einer kalten Stimme sagen können. Sie haben gedacht, wenn ich Nein sage, bekomme ich eine Predigt. Und wenn ich ja sage, dann ist er vielleicht zufrieden und bin ich frei. Er gab keine Antwort, aber es war so. Er kannte den Herrn Jesus nicht. Das ist die Sache, ob es aus unser Gewissen kommt. Es hat keinen Zweck, dass der Verstand überzeugt ist, dass man ein Sünder ist. Es hat keinen Zweck, dass man über den Verstand überzeugt ist, dass es Schöpfer gibt. Es sind viele, jetzt vielleicht wenige, aber ich entsinne mich vor 40 Jahren, dass ein paar junge Brüder, als ich was jetzt der DDR ist, der Thüringen, die an verschiedenen Universitäten Biologie studiert hatten. Und ich fragte eure Professoren, waren er Gläubigen bei? Und dann sagt sie, die meisten von ihnen anerkannten, dass ein Schöpfer geben musste. Sie sagten, wenn man die Natur untersucht, dann muss man zu der Erkennung kommen, dass ein Schöpfer gibt. Aber weiter kamen sie nicht. Sie waren zu derselben Schlussfolgerung gekommen als Wernher von Braun, wo wir vor einige Jahr lasen in die amerikanische Zeitschrift, was offenbar gesagt hat, kein wirklicher Gelehrter, die die Natur untersucht, kann leugnen, dass ein Schöpfer geben musste. Unmöglich, dass das aus sich selbst entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es bei ihm weiterging. Ich habe in Amerika gehört, dass es wohl weiterging. Vielleicht darf ich eben sagen, als Ermutiging voor die Jüngeren, die vielleicht ein Zeugnis ablegen. In Amerika ist mir erzählt, door een evangelist, die sagte, dass es bestimmt wusste, dass Wernher von Braun ein Atheist war. Aber er had een gläubige Sekretärin. Und er versuchte immer, sie zu bespotten und um sie in Verwirrung zu bringen. Und sie antwortete ihm aus der Bibel und er war beschlagen. Und er machte ihn wütend. Er dachte, ich sollte das Mädchen nicht überzeugen können, nicht verschlagen können. Und er kaufte sich eine Bibel, um die Bibel zu lesen, um ihr zu antworten mit der Bibel selbst. Aber dann war er verloren. Dann hat er sich selbst gesehen. Und ist mit seinen Sünden und Schuld zu Gott gegangen und hat Vergebung empfangen. Ich erzähle, was ich gehört habe, was dieser Evangelist, der geistliche Evangelist, in der Evangelisation erzählte. Da sieht man, was ein Zeugnis sein kann für diesen großen Gelehrten. Seine Sekretärin hat ihn verschlagen mit den Worten Gottes. Das war der Anlass, dass er zu wirkliche Buße kam. So wie gesagt, wie mir erzählt wird. Und es kann sehr gut wahr sein, denn das Wort Gottes kann alles überwinden. Wir haben die Erfahrung ja gemacht. Und so sehen wir hier, wie durch Gott den Mens befiehlt. Aber das nicht allein. Ich habe diese Woche schon gelesen, aus 2. Korinther 5, die letzten Versen, dass Gott nicht allein befiehlt, dass jeder sich bekehren muss, aber dass er ihm auch fleht. Dan wordt gezegd, apostel schrijft, der God, die ons met zichzelf verzoend had door Jezus Christus, und had ons den dienst en verzoening gegeven, namelijk dat God in Christus waar die welt met zichzelf verzoenend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und in ons das Wort der Versöhnung legend. Zo zijn we nun Gesandte für Christus, als ob God durch ons ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott befehlt, dass der Mensch Buße muss tun, dass er sich verrichten muss und vor ihm bekennen, dass er ein Sünder ist. Und dass er dafür umdrehen muss, um zu ihm zu kommen, zurückkommen, er, der von Gott geflüchtet war. Und in derselbe Zeit fleht Gott, wenn man kommt, du bist mein Feind, aber ich will diese Feindschaft aus deinem Herzen nehmen. Lass dich mit mir versöhnen. Ich habe den Beweis gegeben, dass ich liebe den, der die Sünde nicht kannte. Mein eingeborener Sohn habe ich Sünde für dich gemacht, auch dass du würdest Gottes Gerechtigkeit in ihm. Das heißt der Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes. Andere Stellen sagen uns, was das bedeutet. So der Herr will werden wir es diese Woche sehen, wenn über Rechtfertigung gesprochen wird, dass Gott so gerecht ist, dass er niemals eine Sünde zweimal richtet, sodass wenn ein Sünder seine Zuflucht nimmt zu dem Herrn Jesus, und wenn ich so sagen darf, in dem Bild des Alten Testaments, der Jesus als das Opfer, Sündopfer, mit seiner Hand auf dem Herrn Jesus zu Gott kommt, Gott ihn nicht richtet, aber Gott ihm gibt alles, was das Resultat des Werkes des Herrn Jesus ist. Das ist Vergebung von Sünden, ewiges Leben, ja noch mehr. Gott hat dem Herrn Jesus als Mensch aufgrund seines Werkes alles gegeben, was er als Gott der Sohn von Ewigkeit besaß. Ich habe es angeführt, gestern Abend, auf Johannes 17, Vers 5, und auch dann Vers 22, wo der Jesus sagt zu dem Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich sie gegeben. Das waren diejenigen, die ihm angenommen haben. Und Gott gibt das jedem Sünder, der zu ihm kommt, im Glauben an Herrn Jesus, aber der zu ihm kommt, mit Bekenntnis, dass er Gnade braucht, dass er ein verlorener Sünder ist, dass wenn Gott gerecht ist, er ihn in die Hölle werfen muss und zichzelf anklagt und dann im Glauben an Herrn Jesus annimmt. Das ist die wunderbare Gnade, die wir haben. Aber allein auf dieser Weg kann ein Mensch gerechtfertigt werden. Allein auf dieser Mensch, wenn er zu Gott kommt um Gnade, dann kann Gott ihm Gnade geben. Dann kann Gott sagen zu Satan, für die Engel, ich habe ihm gegeben, warum er gebeten hat. Und einer, der nicht so kommt, kann Gott nicht geben. Einer, der lieber Satan dient, der kann Gott nicht im Himmel nehmen. Einer, der liebt, um in Sünde zu leben, der kann Gott nicht ewiges Leben geben. Der kann Gott nicht brengen da, wo keine Sünde ist. Er gibt jeden Mensch nach was er gerne haben will. Das ist, was wir gesehen haben in Römer 12. Warum Buße, Bekehrung notwendig ist. Auf welchem Weg allein ein Mensch zur Bekehrung kommen kann. Und ich wiederhole wieder, was ich schon eben gesagt habe. Nicht der Verstand muss bekehrt werden. Das hat keinen Zweck. Niemals wird ein Mann bekehrt durch seinen Verstand. Wenn wir in der ersten Korintherbrief in Kapitel 1 lesen, dann sehen wir, welche Stellung der Verstand, der Intellekt hat in das Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass der Mensch von Gott einen Geist bekommen hat. Ein Geist, der eng verbunden ist mit dem Verstand. Das Liebe sein, der Verstand, der Intellekt, ist ein Teil von diesem Geist. Und dass Gott ihm diese gegeben hat, sodass er auch dass er mit Einsicht Gott dienen konnte. Dass er verstehen konnte, was Gott zu ihm sagte. Dass er, soweit Gott sich offenbarte, Gott konnte kennenlernen. Der unverdorbenen Geist vor der Sündeval, die doch nicht Gott kennen konnte, zoals wir ihn jetzt kennen können, nun wir das neue Leben empfangen haben, das ewige Leben, wovon der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, dies ist das ewige Leben, dass sie Vater dir kennen, den alleinbaren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, das hat Adam nicht gekund. Und doch hat er Gott in etwa kennenlernen können, weil er diesen Geist empfangen hatte, wodurch er verstehen konnte, begreifen konnte, was Gott sagte. Und was hat der Mensch mit seinem Verstand getan? Er hat beurteilt, of was Gott sagte wel richtig war. Er hat das Glasaten geglaubt, das ist nicht gerecht von Gott, dass er das tut. Das hat Gott gesagt, das ist nicht wahr. Er hat sein Verstand gebraucht, um Gott zu beurteilen. Er hat sich über Gott gesetzt, um Gott zu beurteilen. Und er hat dann gesucht, Gott zu beurteilen, aber ein Verstand kann das nicht. Der menschliche Intellekt, wie könnte die Gott verstehen? Wie könnte die Gott ausdenken? Und aus eigener Kraft des Denkens ein Bild vormen, bilden von Gott, unmöglich. Und weil er das nicht konnte, ist das Resultat gewesen, dass er sagt, es gibt keinen Gott. So genau wie die Russen sagten, als sie nach dem Mond flogen, wir haben keinen Gott gesehen, keinen Engel gesehen, also der gibt kein Gott und es gibt keinen Engel. So wie die Spinnen tun, die nur 20 Meter weit sehen können. Und wenn ich also 25 Zentimeter von einer Spinne stehe, dann kann ich mich nicht sehen. Wenn er dann so handelt wie diese Mensch sagt, es gibt keine Menschen. Ich habe noch nie gesehen, also sie sind nicht da. Denn ich stand 25 Zentimeter von ihm entfernt und nicht 20, soweit sein Blick reichte. Nun sagt Gott, wenn sie den Verstand, den ich sie gegeben habe, um mich zu hören, um meine Worte zu verstehen und mich kennenzulernen, soweit ich mich offenbarte, und wir haben die gebraucht haben, um jetzt zu leuchten, dass ich da bin, um jetzt mich beurteilen zu wollen. Wer wo das so ist, soll niemals mehr einer durch sein Verstand, durch seine Weisheit zu mir kommen. Wo ist der Weise? Neem zurück, denn es steht geschrieben. Dann lass ich noch even zurück. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinweg tun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn sintemal in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glauben zu retten. Sintemal sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und die Nation eine Torheit, den Berufen selbst aber sowohl Juden als Griechen, Christum, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und eben weiter in Kapitel 2 sagte, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in Vieren sitzen und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredende Worte der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auch dass euer Glaube nicht beruht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wenn ich alle Menschen überzeugen konnte, sodass sie nicht mehr leuchten konnten, dass sie einen Gott geben. Wenn ich alle Menschen beweisen konnte, zoals niemand ein Wort dagegen brachte, dass die Bibel vollkommen inspiriert und Gottes Wort ist. Wenn ich alle Menschen beweisen konnte, dass sie kein Wort dagegen sagen sollten, dass sie alle verloren Sünden waren und das Gericht auf sie wartete. Und beweisen konnte, wel welche Weg ein Sünder gerettet wurde. Het würde niet helfen, dat würde keiner zu Buße brengen. Dafür muss das Gewissen im Lichte Gottes gebracht sein. Der Verstand braucht nicht bekehrt zu worden. Der Verstand kann 100 Mal zu Bekehren kommen, überzeugt sein von allen diesen Dingen und der Mensch wird für ewig verloren gehen. Seine Gefühle können bekehrt worden. Kann zu Tränen bewogen sein. Ich habe Menschen gesehen, wie als sie das Evangelium hörten, von der Gnade Gott zu Tränen bewogen waren über solche Liebe. Wie als sie hörten, was Gottes Wort über Menschen sagt, die Zustand zu Tränen bewogen waren. Aber sie waren nicht bekehrt. Wenn sie später keine Buße getan haben, sind sie verloren gegangen. Wenn das Gewissen nicht in dem Lichte Gottes kommt, daran muss die Predigt gerichtet werden, die Gewissen im Lichte Gottes zu bringen, sodass das Gewissen sieht, was es ist, und im Lichte Gottes kommt. Das ist die Betrübnis nach Gott, wovon wir gelesen haben in 2. Korinther 7. Die bringt zu Buße und die bringt als Resultat die Errettung, wie das Resultat ist. Die geht nach Gott, keert sich um, bekehrt sich, und durch Buße kommt vor Gott und erkennt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin in Aufruhr gegen dich. Ich habe gesündigt. Wenn du gerecht bist, musst du mich verdammen und in de Hölle werfen. Das sagt der Sünder, der im Lichte Gottes gewesen ist und da zichzelf gesehen hat. Das ist Buße tun. Menschlich gesprochen ist das eine Torheit. Ist es nicht eine Torheit, wenn einer etwas Böses getan hat und vor dem Gericht kommen muss, dass er nach diesem Richter geht und sagt, ich bin schuldig und wenn du gerecht bist, musst du mich strafen und im Gefängnis werfen? Das tut kein Mensch. En in ben mögen een rechtsanwalt en lassen ihn verteidigen en zeggen, ja, aber das waren die Umstände. Es ist nicht so schlimm, wie es an den Ansehen hat. Und dann hofft er, und oft ist es so, dass er dann eine geringere Strafe bekommt. Und das ist, was der Sünder tut, wenn sein Gewissen im Lichte Gottes ist. Er geht nach Gott und sagt, ich bin verloren. Du bist gerecht und du musst mich strafen, wenn du gerecht und du bist gerecht. Du musst mich in de Hölle werfen, denn das ist mein Verdienst, dass ich in de Hölle komme. Aber er tut es, indem der Heilige Geist in dezelfde Zeit in sein Gewissen, in sein Herzen doch den Eindruck gefestigt hat, dass dieser Gott, die er als Richter vor sich sieht, und zu welchen er sagt, wenn du gerecht bist, musst du mich in de Hölle werfen, dass dieser Gott gnädig ist. Dass er hem ja gewarnt had, wie wir aus Apostel 17 sahen, Gott nun die Zeiten der Unwissenheit vorbeigesehen haben, gebietet jetzt alle Menschen, dass sie bekehren müssen. Warum? Weil er ein Tag gesetzt hat, dass er das Erdreich richten wird, in Recht und Gerechtigkeit. Daarin, sobald ein Sünder durch das Licht des Heiligen Geistes sieht, dass er ein Sünder ist, und sein Gewissen im Lichte Gottes sichself verurteilt, sieht er zu gleicher Zeit, dass Gott ein Gott der Gnade ist, der ihn retten will. Hört er die Stimme von 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte von Christi wegen, als ob Gott durch uns flehte, kommt, lasst ihn mit mich versöhnen. Und das bringt ihn, die Anziehungskraft der Gnade Gottes, bringt ihn dahin, um zichzelf zu verurteilen voor Gott, Buße zu tun. En dan steht er voor Gott. En dan komt das Wunderbare. Wenn so ein Sünder zu Gott komt en sagt: Ich bin ein verlorener Sünder, wenn du gerecht bist, musst du mich in de Hölle werfen, sagt Gott: Das ist das erste wahre Wort, was du gesprochen hast. Ich habe immer gesagt, dass du ein Sünder wärst, und du glaubtest es nicht. Jetzt sagst du bist ein Sünder und hast die ewige Verdammnis verdient. Das ist das erste gute Wort, was du gesprochen hast. Und bist du ein Sünder, dann habe ich ein Evangelium für dich. Evangelium bedeutet allein frohe Botschaft. Es ist keine frohe Botschaft, wenn ich so ein Mensch sage, du bist ein verlorener Sünder, auf Weg nach der Hölle. Aber ich muss das erst sagen. Gott bietet an einen gleichgültigen Menschen keine Gnade an. Gott sagt nicht zu einem gleichgültigen Menschen, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ein gleichgültigen Menschen sagt Gott, du bist ein verlorener Sünder, mein Feind, auf dem Weg nach der Hölle. Und wenn der Mensch das dann sieht und sich bekehrt, Buße tut, dann sagt Gott, bist du ein verlorener Sünder? Jetzt habe ich Evangelium für dich. Der Herr Jesus, mein Sohn, ist für Sünde gestorben. Wie der Herr sagte, nicht für Gerechte, maar für Sünde ist gestorben. Den, der die Sünde nicht kannte, habe ich Sünde für dich gemacht. Auf das du würdest Gerechtigkeit Gottes nehmen. Also habe ich Gott die Welt geliebt, dass ich mein eingeborenen Sohn gab. Auf das jeder, der in ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Da siehst du, mein Sohn am Kreuze. Er ist da gestorben, auch das Sünde gerettet werden. Glaub an ihn. Und wenn du an ihn glaubst und ihm als dein Heiland annimmst, dann bist du errettet. Dann gebe ich dir teil an sein Werk am Kreuze. Dann sind alle deine Sünden vergeben. Dann gibt es kein Gericht mehr. Denn er hat das Gericht getragen. Und dann kann ich dich geben, all was in meinem Herzen ist, um dir zu geben. Wie viel kann Gott dan nog niet zeggen? Er is niet fähig, dat te verstehen. Maar dat wird er allmählich verstehen. Zo wie wir, die längere Zeit den Herrn Jesus kennen und wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. En das Wort Gottes durch das Licht des Heiligen Geistes besser verstanden haben, jetzt etwas mehr wissen, van wat seine Liebe für uns bereitet hat. was in 1. Korinther 2 genannt wird, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, in das Herz eines Menschen nicht aufgekommen ist, was Gott bereitet hat für denen, die ihm lieben. Aber, sagt der Apostel, aber Gott hat es uns geoffenbart. Und das nicht allein. Der Heilige Geist hat uns Worten gegeben, um es niederzuschreiben, zodat we jetzt das alles in Worte Gottes haben. En wenn wir die Kinder Gottes geworden sind, das Wort jetzt betend lesen, die normalen deutsche Worte, die hierin stehen, aber waarin die tiefe geistliche Bedeutung verborgen is, die de Heilige Geist erin niedergelegd hat, die kunnen wir dan met ons neues Leben und in de Kraft des Heiligen Geistes, den wir empfangen haben, nachdem wir das Evangelium geglaubt haben, können wir es verstehen und lernen an all diese wunderbaren Dingen, die kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat, in das Herz eines Menschen nicht aufgekommen ist. Der größte Philosoph hat niemals daran gedacht, die werden wir dann kennen, die unsere Herzen aufnehmen können und den Vorgeschmack davon jetzt schon haben, von dem, was nachher vollkommen unser Teil sein wird, wenn wir bei ihm angekommen sein werden, da, wo der Vater wohnt, wo der Sohn wohnt, im Haus des Vaters mit seinen vielen Wohnungen, wo wir alles praktisch in Besitz nehmen sollen, was in seinem Herzen bereit hat, zu geben, und die allen bekommen, die diesen Weg gehen, der einzige Weg, waarop een zonder van ihm, waarop God dat een zonder geven kan. De weg van Buße, de weg van Bekehrung, de weg van terugkeer zu God, daar voor ihm te bekennen wat we zien, dan op zijn hand alle die Gnade te empfangen. Dat is de Bekehrung, waarvan we gesproken hebben. Is dat niet een teil van deze wunderbare Weisheit? Waarover wir in Epheser 3 lesen, dass die Engel versuchen einzusehen in die Wege Gottes mit uns, die wunderbare Weisheit zu verstehen. Ja, es geht um höhere Dingen, aber das ist nicht allein, es ist nicht ein Weg. Wenn wir darüber nachdenken und es sehen, allein erstaunen können über die Liebe Gottes, die Liebe des Herrn Jesus, aber auch über die Weisheit Gottes, der das, was scheinbar alles unmöglich machte, das war, dass die Menschen der Schöpfer selbst nach dem Kreuz brachten und ihn versuchten zu ermorden, was doch scheinbar das Letzte sein musste. Jetzt konnte Gott nicht anders als richten, und dass er das gerade, das Mittel gemacht hat, wodurch er jetzt sagen kommt, kommet zu mir, kommet, wer will, kommen und nehmen das Wasser Lebens umsonst. Waardoor er zet ausgehen kan und flehen kan zu den Menschen. Lass dies mit mich versöhnen. Du bist mein Feind, du bist ein Sünder, du hast das Gericht verdient, aber ich möchte dich retten. Ich habe meinen Sohn gegeben und ich flehe dir, komm zu mir. Denke einen Moment an, der ewige Gott, und wie groß ist er? Der ewige Gott fleht kleine, nichtige Menschen, wovon wir gelesen haben, vorgestenavond in Römer 5 van vers 3 bis 12, dat ze krachtloos zijn, dat ze zonder zijn, dat ze vijanden Gottes zijn, godloos zijn, vijanden Gottes, die zijn geschöpfen, vleed gekomt, las die verzeugd met mir. En dan wijst, als hij voor die mensen zijn zoon gegeven had, ze aan ihre stad te richten, dan zijn die wunderbare Weisheit Gottes, die zo een weg ausdenken kan, die immer een weg had, wenn Satan ook scheinbar alles besiegt had, en alles onmöglich gemacht had. Wenn de mens zo slecht is, dan wil sagen, daar kan geen Ausweg meer geben, nur Gericht kan het Ende zijn, die toch een weg wijs, waarop er Gnade üben kan, waarin er den größten Sünder die größten Segnung geben kan. Und wie es gestern anführte aus 1. Timotheus 1, der de größte Sünder machte, zu der größten Zeuge der Gnade, und das nicht allein. in deren zijn praktische leven de grootste uitdruk was der genade, waar zijn praktische leven offenbaarte, was die genade Gottes tun kan met een kleiner, nichtiger mens, der in zichzelf verloren is, een Sünder. En dieser Gott steht jetzt noch da. En er befiehlt jetzt noch alle Menschen, die nicht bekeerd sind, zich Buße zu tun. En er ruft en fleht noch jeden Menschen. Auch die in dieser Saal, die noch nicht keine Buße getan haben und dadurch vergeben von Sünden empfangen, kommt, lass dich mit mich versöhnen. Lass mich die Feindschaft aus deinem Herzen wegnehmen, sodass wir Freunde werden, dass du mein Kind wirst und ich dich alles geben kann, was in meinem Herzen, das Herz der Gott, der Liebe ist und das geben konnte. Wollen Sie jetzt nicht diese Gnade annehmen? Nun ist noch die Zeit der Gnade ist. Wir wissen nicht, ob es über 2 Minuten noch möglich ist oder 1 Minute noch möglich ist. Aber jetzt darf ich noch, im Namen von Gottes, darf ich das noch sagen.